Okay, wir haben Sommerzeit, das heißt, wir als Gemeinde gehen weg, ein ganzes Buch durchzupredigen, hin zu einfach freien Themen, die wir auswählen, jeder Prediger für sich. Und ich habe mir natürlich Gedanken gemacht, was ist es, was eine Gemeinde, was wir als Gemeinde notwendig haben? Und ich denke, wir könnten über ganz viel sprechen, was uns dienlich wäre. Viele praktische Themen, die wir behandeln könnten, zum Beispiel wie wir bessere Ehen führen können zu Gottes Ehre. Und ich glaube, wir können da viel, viel wachsen in unserem Leben. Oder wie können wir unsere Rolle als Mann, Frau, Mutter oder Vater besser ausleben, sodass wir gesunde Familien in der Gemeinde haben. Oder wir könnten über ein sehr großes Thema sprechen, was uns alle sehr beschäftigt, wie wir mit unserem Geld umgehen und das, was uns Gott anvertraut hat. Ein Riesenthema, über das wir sprechen können. Oder wie sich Gott unser Zusammenleben als Gemeinde vorstellt. Oder. Es gibt viele wichtige Themen. Aber die Frage ist, was ist das Entscheidende? Auf was kommt es Gott über alles an? Und ich glaube, wenn wir das verstehen und uns auf unser Leben anwenden lernen, dann werden sich viele andere Sachen auch regeln, sodass wir in vielen Bereichen zu Gottes Ehre leben. Weil wenn unser Herz dort ist, werden wir, wie gesagt, viele Bereiche geordnet werden. Aber ich frage euch mal, was ist das Entscheidende für Gott? Was ist die Mitte vom ganzen Christensein? Ihr dürft mal eine Antwort in den Raum werfen. Ihr Kinder, ich frage euch mal, was ist die Mitte vom ganzen Christenleben? Liebe, ja? Gut. Habt ihr das auch gewusst? Liebe, aber zu wem? Liebe zu Gott, genau. Lass uns mal Matthäus 22 aufschlagen. Matthäus 22, die Verse 37 bis 38. Da sagt Jesus, was das Höchste ist, was das Größte, was das Entscheidendste ist. Matthäus 22, die Verse 37 und folgende. Jesus sprach zu einem Pharisäer, Matthäus 22, Vers 37. Du sollst den Herrn, dein Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und erste Gebot. Das zweite aber ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Das heißt, Gott zu lieben, über alles, mit unserem ganzen Verstand, mit unserer ganzen Kraft, das ist die Mitte, das ist das Entscheidende, das ist das Höchste, worauf es Gott ankommt in unserem Leben. Aber ich frage euch, wie kommen Menschen, die sich als erstes selber über alles lieben, mit ganzer Kraft und ganzer Hingabe, wie kommen solche Menschen dahin, dass sie lernen, Gott über alles zu lieben? Wie geht das? Und ich glaube, es geht nur über das Evangelium, wenn wir es richtig verstehen und wenn wir es auf unser Leben anwenden. Und dann lernen wir mehr und mehr Gott und unseren Nächsten über alles zu lieben, weil Jesus uns im Evangelium so große Liebe erwiesen hat. Ich habe ein Bild mitgebracht, das der Mike mal weiterklicken darf. Ein Bild, das ist vom Mai diesen Jahres. Ihr Kinder, was seht ihr auf diesem Bild? Kennt ihr dieses Szenario, was die Menschen hier vorhaben? Ihr seid nicht Kinder, ich habe die Kinder angesprochen. Ihr Kinder, seid Kinder Gottes, aber nicht Kinder hier in diesem Raum. Was seht ihr da? Genau, alle Bergsteiger, oder? Die wollen alle auf einen hohen Berg hinaus. Und wisst ihr, auf welchem Berg das ist? Das ist der höchste Berg der Welt, der Mount Everest. Und jedes Jahr im Mai spielt sich folgendes Szenario ab, was ihr hier vorne seht. dass so viele Menschen wie möglich auf den Berg wollen und es sich ein Stau bildet auf dem Berg, weil so viele Menschen da gleichzeitig nach oben wollen. Denn das Problem ist, das Zeitfenster, um diesen Giganten der Berge zu ersteigen, nur ein paar Tage im Mai betrifft und wo das möglich ist. Und dann wollen alle zum Gipfel und deshalb dieser Stau auf dem Mount Everest, was sehr viele Gefahren in dieser Todeszone mit sich bringt. Aber alle wollen sie auf die höchste Höhe der Welt emporsteigen. Geistlich gesehen ist es für alle, die an das Evangelium glauben, auch geschehen. Sie sind von der tiefsten Tiefe zur höchsten Höhe emporgekommen. Und das beschreibt Paulus in den Versen, um die es heute geht. Lass uns Epheser 2 aufschlagen. Epheser 2. Als Merkhilfe für euch habe ich die Predigen überschrieben in Anspielung auf die Abkürzung für das Internet, was ein Segen und ein Fluch ist für uns, das Internet heutzutage. Aber die Abkürzung für das Internet kennt jeder, ist www. Und die Predigt heißt, vergiss nicht, wer du warst, was du bist und wie du deswegen leben sollst. Also www, wer du warst, was du bist und wie du deswegen leben sollst. Und bevor wir zum Text kommen, lasst uns nochmal stille werden. Ja, unser Vater, wir bitten dich so sehr an diesem Morgen, dass wir, wie Paulus schreibt und betet, dass du unsere Augen, inneren Augen erleuchtest, dass wir kennen, wozu wir berufen sind, dass wir kennen, wer wir waren und wer wir sind in Christus durch Gnade und was wir für dich deswegen tun sollen, zu deiner Ehre. Amen. Wir sind vergesslich, die Epheser waren es auch. Und deshalb gebe ich euch ein bisschen Einleitung zu Kapitel 2 in Epheserbrief. Nachdem Paulus in Epheser 1, 22 und 23 die über alles überragende Stellung Jesu aufzeigt, erinnert er sie in Kapitel 2 eigentlich an den Weg der Erlösung. Und Paulus schreibt an Christen und sagt, das ist so wichtig für euch. Und er sagt, welche Vorrechte sie in Christus haben, obwohl sie keine Juden sind. Also ihr werdet gleich sehen, zu Beginn der Verse sind wir geistlich gesehen an der tiefsten Tiefe, die es überhaupt gibt. Die tiefste Tiefe auf der Erde ist der Marianengraben im Pazifik. Es ist ein Graben, der über 11.000 Meter tief ist. 11.000 Meter tief ist die tiefste Tiefe auf dieser Erde. Und in solcher Tiefe sind wir geistlich gesehen gefangen als Menschen. Aber am Ende des zweiten Kapitels sind wir in der höchsten Höhe angelangt. Höher geht es nicht. Im Bild gesprochen sind wir auf dem Mount Everest mit über 8.848 Meter über dem Meeresspiegel. William MacDonald, er schreibt, niemand außer alle, die in Christus sind, sind je von solchen Lumpen zu solch einer Herrlichkeit aufgestiegen. Niemand. Außer alle, die in Christus sind. Aber schauen wir uns als erstes in die tiefste Tiefe, wo wir waren ohne Gott. Das erste Wie. Vergiss nicht, wer du warst. Lass uns Epheser 2, 1 bis 3 lesen. Hier sagt Paulus, auch euch hat er Christus auferweckt, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden, in denen ihr einst wandelt gemäß dem Zeitlauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten der Macht der Luft des Geistes, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Unter diesen hatten auch wir einst alle unseren Verkehr in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches der Gedanken taten und von Natur Kinder des Zorns waren, wie auch die anderen. Paulus beschreibt sehr deutlich den natürlichen Zustand, den jeder Mensch in Adam hat. Erinnert die Epheser, dass sie vor ihrer Bekehrung tot waren in ihren Sünden. Wie ist das zu verstehen? Denn sie haben doch auch gelebt. Das ist klar, hier ist nicht gemeint, dass sie körperlich tot waren. Vers 2 und 3 sagt er ganz deutlich, dass sie leben unter jemanden. Es ist hier der geistliche Tod gemeint. Denn der Lohn, den die Sünde mit sich bringt, ist der Tod. Und seht, der Tod in der Bibel hat ja immer auch mit Trennung zu tun. Unsere Paulina ist leider gestorben. Ich weiß noch, sie kam hier rein, sie saß hier immer hier vorne mit einigen anderen. Aber jetzt ist sie nicht mehr da. Sie wird nicht mehr hier reinkommen. Das heißt, ihr Tod trennt uns von ihr, trennt sie von ihren Lieben, sodass kein Mensch in einer Beziehung mehr mit ihr leben kann. Und seht, die Sünde bringt genauso diese Trennung mit sich. Als Adam und Eva in Sünde gefallen sind, sind sie nicht gleich körperlich gestorben. Sie sind weiter, haben weitergelebt. Jedoch geistlich, das bedeutet, sie leben seitdem getrennt von Gott. Sie wurden aus dem Garten verwiesen und konnten nicht mehr mit dem guten, heiligen Gott in einer Beziehung leben. Sünde hat ihre Beziehung zu Gott gekappt. Aber nicht nur das, sie sind nicht neutral geblieben. Sie, im Gegenteil, sie haben dadurch einen neuen Herrn bekommen. Sie wurden versklavt an die Sünde und den Teufel. Wir werden das gleich noch sehen. Sie mussten seitdem sündigen, hatten keine Kraft dagegen anzusteuern. Und seitdem betrifft es einen jeden Menschen. Und auch die Epheser waren in diesem Zustand. Sünde erfasste nicht nur einzelne Bereiche in ihrem Leben, sodass sie ein bisschen krank waren von ihrer Sünde. Vielmehr waren sie im Kern infiziert von ihr, sodass sie absolut geistlich tot waren. Und das ist heute dasselbe bei jedem Menschen. Sag mal zum Beispiel jemanden, der nicht an Gott glaubt, an Jesus glaubt, dass er doch vergeben soll und Liebe üben soll an Personen, die ihn verletzt haben. Sag das mal jemandem. Dann sagt er als Antwort, was soll ich? Bist du noch ganz normal? Ich werde ihm zeigen, was Liebe bedeutet. Warum so eine Reaktion? Weil dieser Mensch geistlich tot ist. Er hat keine Beziehung zu Gott. Deshalb keine Kraft, um gegen die Sünde anzukämpfen. Und deshalb kann er nur auf Sünde mit Sünde regieren. Und deshalb verschwendet er absolut keinen Gedanken, nach Gott zu fragen, was er tun soll. Er lebt automatisch in Feindschaft und Rebellion gegen Gott, obwohl er das vielleicht gar nicht sieht. Und genauso wenig wie es Sinn macht, einem Toten zu sagen, was er tun soll, macht es keinen Sinn, Menschen ohne Gott zu sagen, dass sie zum Beispiel ihre Feinde lieben sollen. Das ist unmöglich. Sie können es nicht. Sie brauchen das Evangelium. Die Kraft, die sie von diesem geistlichen Tod erwecken kann und ins Leben bringen kann, sodass sie nicht mehr unter diesem geistlichen Tod stehen und nicht mehr getrennt sind von Gott. Seht, die Epheser waren hoffnungslos verloren in ihrem Zustand als Sünder. Und auch wenn sie es nicht merken, sie lebten in Feindschaft und Rebellion gegen Gott, wie auch jeder andere Mensch auf dieser Welt. Und was dem Menschen harmlos mag erscheinen, weil es jeder andere tut und jeder andere reagiert so, wenn einem jemand verletzt, ändert nichts daran, dass es zum breiten Gebet gehört, der in das Verderben führt. Und Paulus sagt in Vers 2, dass das Verhalten der Epheser in ihrem alten Leben nicht nur sündig, sondern es war auch teuflisch. Sie lebten wie buchstäblich wie der Teufel, denn der Teufel selbst, der in der Luft herrscht, sagt Paulus, war ständig in ihrem Leben an Werk. Mit dem Luftraum meint Paulus hier das geistliche Reich, in der Satan und die gefallenen Dämonen herrschen. Seht, über der Erde liegt ja der Luftbereich. Doch von dem wird das Geschehen auf der darunter befindlichen Erde durch diesen schrecklichen Prinzen dieser Welt antichristlich beeinflusst. Und Paulus schreibt in Epheser 6 noch mehr über diesen Kampf, in dem wir stehen deshalb als Christen. Der Mensch, er wurde von Gott geschaffen, dass Gott selbst sein alles, sein ganzes Lebenselement war. Aber durch die Sünde ist es nicht mehr Gott, sondern der Widersacher Gottes sein Lebenselement geworden. Und er muss tun, was der Widersacher möchte. Und so wie die Luft unser natürliche biologisches Lebenselement ist, sind die Sünde und der Urheber der Sünde unser geistliches Lebenselement geworden. Und so ist der Mensch ein Gesetzloser, ein gotthassender Rebell, der durch Selbstanbetung den Krieg gegen Gott erklärt hat. Und ihr Leben, das haftet an jeden Menschen von Geburt an. Und ihr seht es schon bei kleinen Kindern, wie eingewillig und stur sie sein können. Ihr habt das vielleicht vorher mitbekommen mit unserem kleinen Sohn in der Gebetsgemeinschaft. Wie eigenwillig, wie stur kann so ein Mensch sein? Wisst ihr, ich habe oder wir als Eltern haben ihm das nicht beigebracht. Das werden wir nicht machen, da würden wir uns ein Eigentor schießen. Wir machen sowas nicht. Er kann das automatisch, er hat es nicht gelernt. Durch die Erbsünde herrscht dieses Programm in einem jeden Menschen. Und Paulus zeigt in Ephesern, wie sie von Gott diese Welt völlig gehorsam waren, wie Marionetten. Gegenüber Gott waren sie nicht Kinder Gottes, sondern Kinder des Ungehorsams und deshalb auch Kinder des Zorns. Weil Gott heilig ist, standen sie unter dem gerechten Zorn Gottes. Sind interessant, dass nicht in erster Linie der Mensch von seiner Sünde gerettet werden muss, sondern in erster Linie muss der Mensch von einem heiligen Gott gerettet werden. Und schaut mal, wäre kein heiliger Gott da, wäre es kein Problem zu sündigen. Aber weil wir einen heiligen, einen lebendigen Gott haben, reizt das in gerechter Weise ihn zum Zorn. Und deshalb haben wir Menschen ein Riesenproblem. Wir sind Kinder, die von dem vollen Zorn Gottes abbekommen, wenn wir Jesus Christus nicht haben. Und wehe uns, wenn das so ist. Etwas Schreckliches gibt es nicht, als in die Hände des heiligen, lebendigen Gottes in einen sündigen Zustand zu fallen. Und seht, wie sehr wir auf Gnade angewiesen sind als Menschen. Wenn wir das erkennen und wie gleich hell das Evangelium aufleuchtet. Klar ist, wir Menschen schneiden in den Ganzen ziemlich schlecht ab. Das ist nicht schön und angenehm zu hören, was ich da versuche zu predigen. Und wir sind sehr geneigt als Menschen, das irgendwie zu verwässern und das wohlangenehm Menschen zu präsentieren. Aber Gott ist ganz deutlich. Er zeigt uns unseren Zustand auf. Das tut er nicht, um uns was reinzudrücken, sondern in seiner Güte, damit wir unsere Not erkennen und in unserer Not schreien nach Gnade. Denn ohne der Gnade Gottes sind wir völlig bankrott und ohne Hoffnung. Und wir können uns aus dieser tiefsten Tiefe nicht selber retten. Und solange Gott nicht selbst eingreift und zu uns kommt und seine Macht an uns erweist, wird jeder Mensch in seinen sündigen Zustand zugrunde gehen und den ewigen gerechten Strafgericht Gottes verfallen. Paulus geht im Vers 3 noch mehr auf die Sünden ein, in denen sie Epheser früher gelebt haben. Sie leben ohne Christus in den Begierden ihres Fleisches. In Epheser 4, 22 macht er deutlich, dass sie sich dadurch zugrunde richteten, dass sie total fleischlich leben, losgelöst von Gott, in Rebellion gegen Gott, der Sünde unterworfen. Und in Römer 1, was wir aufschlagen können, Römer 1, führt Paulus einen ganzen Katalog auf, als Auswirkung, dass der Mensch ganz bewusst Gott nicht anbetet, obwohl er seine ewige Kraft und Gottheit in der Schöpfung erkennt. Er entscheidet sich bewusst, Gott nicht anzubeten. Gibt uns einen ganzen Katalog, um zu zeigen, welche Auswirkungen das auf den Menschen hat. Römer 1, die Verse 28 bis 31. Römer 1, 28 bis 31. Und wie sie es, die Menschen, nicht für gut fanden, Gott in der Erkenntnis festzuhalten, hat Gott sie dahingegeben, in einen verworfenen Sinn zu tun, was sich nicht ziemt. Und jetzt kommt dieser Katalog, erfüllt mit aller Ungerechtigkeit, Bosheit, Habsucht, Schlechtigkeit, voll von Neid, Mord, Streit, List, Tücke, Ohrenbläser, Verleumder, Gotteshasser, Gewalttäter, Hochmütige, Prahler, Erfinder, böse Dinge, den Eltern Ungehorsame, Unverständige, Treulose, ohne natürliche Liebe, Unbarmherzige. Das sind die Auswirkungen von Menschen, die sich nicht unter ihnen beugen wollen. Und deshalb ist jeder Mensch hoffnungslos verloren, gebunden an den Fürst dieser Welt. Unter dem gerechten Zorn Gottes steht ein jeder Mensch. Nun, wer warst du, bevor Jesus in dein Leben gekommen ist? Wer warst du? Denk einmal darüber nach. Wer warst du gewesen? Und wie hat sich dein Zustand in deinem Leben gezeigt? Seht, ich kann mich ganz gut mit dem Katalog aus Römer 1, Sündenkatalog, sehr gut identifizieren. Ich war ein absoluter Narzisst. Das ist jemand, der sich selber anbetet und sich selber verehrt. Ein Narzisst, sich selber über alles liebt. Ich war ein Rebell, ungehorsam gegenüber meinen Eltern. Ich kann mich voll identifizieren damit. Ein Angeber und Prahler, alles benutzt, um mich groß darzustellen. Und wenn es mein aufgemotztes Auto war oder mein Körper. Ich war erfüllt von Habsucht. Ich war lebend in sündigen Begierden, ob es der Alkohol war oder sexuelle Sünden. Ich war ein Lästerer. Ich war ein Dieb, erfüllt von Neid. Ich war geistlich gesehen ein Mörder, zornig, ohne Ende. Damit habe ich mehrere Menschen schon getötet. Streitsüchtig, ein Heuchler und. Das war ich ohne Jesus Christus. Seht, die Schuldenliste, die ich vor Gott hatte, die war unendlich lang. Ich könnte sie hier auflisten, das wird ein Papier sein mit mehreren Metern. So lang war meine Schuldenliste vor Gott. Wer warst du ohne Christus? Denk einmal drüber nach, wer warst du gewesen? Hol es dir in Erinnerung und vergiss es nicht, aus welcher Tiefe dich Jesus rettete. Und wie groß die Schuld war, die er dir vergeben hat. Denn weißt du, was passiert, wenn du das nicht machst? Wir werden zu absoluten Heuchlern als Menschen, die auf Menschen in ihrem Stolz herabsehen, die sich über sie erheben und sie richten, weil wir blind sind für uns selber und unsere Not für Gnade von Gott, dass wir Gott gar nichts bringen können. Und in der Geschichte zum Schluss werden wir das noch sehen, wohin das führen kann. Also unser erstes W, vergiss nicht, wer du warst. Das zweite W in unserem Thema, vergiss nicht, wer du bist aus Gnade, wer du bist durch Gnade. Verse 4 bis 9 schreibt Paulus in Epheser 2, Verse 4 bis 9. Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat, auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht, durch Gnade seid ihr rettet. Er hat uns auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeitaltern den überragenden Reichtum seiner Gnade in Gütern uns erwiesen, in Christus Jesus. An das Gnade seid ihr rettet durch Glauben, dass nicht aus euch Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich niemand sich rühme. Wie gibt es einen Ausweg aus dieser Hoffnungslosigkeit und Verlorenheit des Menschen? Eigentlich gar nicht, wenn da nicht ein Gott aber wäre, im Vers 4. Und damit leitet Paulus den Wechsel über vom Tal des Todes bis zu den Höhen der Gnade Gottes. Und die Ursache dieses Wechsels ist nicht, dass wir für Gott so wertvoll sind und er sich deshalb entschieden hat, uns zu lieben. Ich denke, durch die Verse 1 bis 3 ist so klar, dass an uns überhaupt nichts Liebenswertes ist, was wir haben oder vor Gott aufweisen können. Aber Gott, er entscheidet sich trotzdem, uns zu lieben. Und er selbst greift ein, sonst wäre der Mensch hoffnungslos verloren. In Versen 1 bis 3 beschreibt Paulus die Taten der Menschen. Doch ab Vers 4 beschreibt er das Wesen und die Taten Gottes, die durch die Verdorbenheit des Menschen hell aufleuchtet, wie herrlich und wunderbar Gottes. Und obwohl der Mensch unter dem gerechten Zorn Gottes steht, ist ihm Gott doch gegenüber reich an Barmherzigkeit, an vieler Liebe, an Gnade, an Güte. Und deshalb gibt es Hoffnung für uns. Und nur deshalb gibt es Hoffnung für uns. Gott ist barmherzig gegenüber uns Sünder. Das heißt, er behandelt uns nicht so, wie wir es verdient haben. Und er gibt uns in seiner Gnade das, was wir auch nicht verdient haben. Er beschenkt uns in seiner Gnade. Und weil er uns so sehr liebt, griff er ein, obwohl wir seine Feinde waren. Seine Liebe wirkte das Unmögliche. Sie war so groß zu uns, dass er seinen eingeborenen Sohn für uns opferte, damit er für unsere Schuld am Kreuz sterben konnte. Damit er diesen schrecklichen Zorn Gottes auf sich nahm und uns von diesem schrecklichen geistlichen Tod befreit. Jesus, er hat uns durch sein Blut losgekauft von der Sünde, den Tod und den Teufel. Er hat uns erlöst aus unserer aussichtslosen Lage. Er hat den ganzen Zorn Gottes, den Kelch des Zorn Gottes, ganz für uns ausgetrunken. Und als Folge der Liebe Gottes und als Ergebnis des Erlösungswerks sind wir, Paulus sagt im Vers 5, mit Christus lebendig gemacht. Es bedeutet, dass wir durch den Glauben an Jesus so sehr mit ihm identifiziert eins sind, sodass wir, wie Jesus auferstanden ist von dem Tod, auch wir auferweckt worden sind von unserem geistlichen Tod. Seitdem teilen wir sein Leben mit ihm. Und wir dürfen wieder in Verbindung mit dem lebendigen, heiligen Gott leben. Und weil Jesus unsere Sünde am Kreuz trug und weil er auferstanden ist, sind wir nicht mehr getrennt von Gott. Weil die Geschichte Jesu am Kreuz nicht sein Ende gefunden hat, deshalb wird auch unsere Geschichte nicht im Grab und Tod enden. Wir werden leben, weil unser Herr Jesus lebt. Und das ist das ganze Evangelium, die gute Nachricht für geistlich Toten, für einen jeden Menschen. Weiter sind wir, sagt Paulus, mit ihm auferweckt. Das bedeutet, dass wir seine Kraft teilen. Gott hat seine Kraft an uns gezeigt. Er hat wie an den toten Lazarus ein Wunder getan und hat ihn einfach von den Toten auferweckt. Und er hat uns von unserem geistlichen Tod auferweckt. Aber weiter betont Paulus noch etwas, was eigentlich unfassbar ist. Wir sind nicht nur auferweckt, wir sind mit ihm sitzen lassen in der Himmelswelt. Vers 6 ist das. Das bedeutet, dass wir die Würde Jesu teilen. Und das bedeutet, dass geistlich gesehen alle Gläubigen jetzt schon im Himmel sind. Warum? Weil dort Jesus ist. Und wir völlig mit ihm verbunden sind. Im Himmel heißt nicht körperlich gesehen, sondern wir sind mit Jesus völlig verbunden, geistlich gesehen. Und diese geistliche Wahrheit, die Paulus hier betont, ist einmalig in der Bibel und er erwähnt sie nur hier. Also diese drei Ausdrücke, dass wir Jesu Leben, seine Kraft und seine Würde teilen, beschreibt unsere überragende Stellung in Christus. Wer wir sind durch ihn. Und die Epheser und alle Gläubigen sind völlig identifiziert mit Christus durch den Glauben. Und als Jesus am Kreuz starb, starben wir mit ihm. Als er begraben wurde, wurden wir auch mit ihm begraben. Und als er lebendig gemacht wurde, wurden wir mit ihm lebendig gemacht. Und als er im Himmel seinen Thron erhielt, das geschah dasselbe auch mit uns, als wir uns haben retten lassen. Und das alles alleine aus seiner Gnade. Obwohl wir eigentlich aufgrund unseres Zustandes als Sünder das Gegenteil, die Hölle verdient haben. Ich frage euch, warum hat Gott das alles gemacht? Warum hat er das gemacht? Vers 7 gibt uns mit den damit die Antwort. Vers 7 sagt Paulus, damit er in den kommenden Zeitaltern den überragenden Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erwiese in Christus Jesus. Dieses Wunder der überragenden Gnade und Güte Gottes, dass er den Menschen in Christus von Tod in das Leben führt, das wird Thema in aller Ewigkeit sein. Durch die ewigen Zeitalter hindurch wird Gott den himmlischen Herrschern offenbaren, was es ihn kostete, seinen Sohn in diese sündige, vom Teufel beherrschte Welt zu schicken, und was es den Herrn kostete, unsere Sünden am Kreuz zu tragen. Dieser überragende Reichtum seiner Gnade, das wird sich niemals erschöpfen lassen. Und auch wenn ihr denkt heute Morgen, hey, ich weiß das eigentlich schon alles und ist mir alles bekannt, aber diese Wahrheit wird sich niemals erschöpfen lassen. Es kann nicht übertroffen werden, sie kann nicht ermessen werden. Und deshalb wird es in alle Ewigkeit dauern, um das darzustellen. In Vers 8 bis 10 enthalten wie eine Nussschale die ganze Botschaft des Evangeliums. Sie sagen uns zunächst, wie und dann wozu wir errettet wurden. Paulus sagt, allein aus Gnade, alles Heil geht von der Gnade Gottes aus, nie von den Menschen. Wir sind jetzt errettet von dem gerechten Zorn Gottes, der über unser Leben stand. Für alle, die Jesus haben, ist das eine feste Tatsache. Das ist sehr wichtig für unsere Sicherheit. Und es gab ein Mittel zur Rettung, nämlich der Glaube. Das ist der Weg zur Rettung. Allein der Glaube an das Erlösungswerk Jesu und nicht durch irgendwelche Leistungen oder Werke rettet uns von unserem geistlichen Zustand. Und so kann, sagt Paulus, sich niemand etwas einbilden oder sagen, ich habe mir das selber verdient, was hier mir angeboten wird. Die Rettung ist eine Gabe Gottes, ein kostenloses Geschenk, das alle Menschen auf der Welt angeboten wird. Jeder Mensch kann gerettet werden. Und niemand kann sich das verdienen durch Kirchenmitgliedschaft, durch Gottesdienstbesuch, durch gute Taten oder getauft zu sein. Niemand kann sich das verdienen. Allein durch Glauben an Jesus, es rettet und weckt einen vom geistlichen Tod auf. Wenn jemand sich selber retten könnte, ist klar, dann könnte man sich was einbilden darauf. Aber wir sind absolut bankrott vor dem heiligen Gott. Es ist unmöglich, uns selber aus dieser tiefsten Tiefe, in der wir gefangen sind, zu retten. Und so hat uns Gott persönlich in Christus von dieser tiefsten Tiefe zur höchsten Höhe emporgehoben. Und das ist auch ein Unterschied zu diesen Bergsteigern auf dem Mount Everest. Sie sind nämlich selber in sehr großer Anstrengung auf diesen Gipfel emporgestiegen. Aber geistlich gesehen war das uns völlig unmöglich. Gott musste an uns seine Kraft erweisen und uns von dieser tiefsten Tiefe befreien und zur höchsten Höhe emporheben. Er musste uns emporheben, wir selber konnten es nicht. Und das tat er durch Jesus Christus. Aber noch einmal, warum? Warum tat das Gott? Warum bringt er so ein Riesenopfer für uns? Damit wir einmal im Himmel ankommen. Es wäre wieder menschzentriert. Das Ziel des Evangeliums ist Gott und seine Verherrlichung. Das haben wir schon aus Vers 7 gesehen. Und das sehen wir auch im Vers 10, welche Auswirkungen das Evangelium auf unser Leben haben muss. Und das ist unser drittes W. Nachdem vergiss nicht, wer du warst, wer du bist durch Gnade, ist das dritte W. Vergiss es nicht, was du deswegen tun sollst. Vergiss nicht, was du deswegen tun sollst. Vers 10, sagt Paulus. Denn wir sind sein Gebilde in Christus Jesus geschaffen, zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihn wandeln sollen. Paulus präsentiert uns das Ziel der Erlösung, dass wir aufgrund der Gnade Gottes eine neue Schöpfung sind. Und deshalb sollen wir ein neues Leben führen. Gott hat uns aus dem geistlichen Tod auferweckt. Durch Adam ist der geistliche Tod gekommen, aber durch Jesus haben wir das geistliche Leben wieder zurückgehalten. Und alle wiedergeborenen Christen sind ein Meisterstück Gottes, völlig neu gemacht. Sie sind letztendlich zweimal geschaffen. Einmal als erstes bei der Schaffung und dann bei der Bekehrung. An beiden Akten Gottes sieht man sein Wesen, an der Schöpfung, an seine Allmacht und seine Kraft und an Gottes Meisterwerk der Erlösung, seine Liebe und seine große Gnade. Aber diese Schöpfung Gottes hat ein Ziel, das Paulus mit dem Denn einleitet in Vers 10. Nämlich Gott durch Werke der Liebe zu verherrlichen. Wir sind geschaffen zu guten Werken, in einem neuen Leben leben sollen. Früher konnten wir nur böse Werke tun, weil die Sünde uns dazu antrieb. Wir hatten gar keine andere Wahl. Unsere Werke waren tot, untauglich für Gott, sündig, auch wenn sie vor anderen Menschen gut ausgesehen haben. Trotzdem waren sie für Gott untauglich. Aber als Neugemachte sind wir durch den Heiligen Geist in uns fähig, Gutes zu tun und damit Gott zu verherrlichen. Und seht, welche eine Veränderung das ist. Aber wichtig ist, dass wir diesen guten Werken nicht tun, um errettet zu werden von unserer Schuld, sondern sie sind letztendlich die Folge und der Beweis unserer Rettung, wenn wir in ihm leben. Wir tun keine Werke, um errettet zu werden, sondern weil wir errettet sind, tun wir gute Werke. Denn unser Glaube wäre tot, wenn wir nicht in den von Gott vorbereiteten Werken leben würden. Und die Epheser leben schon in diesen guten Werken. Paulus sagt das, indem sie Liebe zu allen Gläubigen erwiesen, in Kapitel 1, Vers 15. Und sie sollen weiter in den guten Werken leben. Und seht, wenn das wahre Evangelium der Gnade Gottes, wenn wir das vor unseren Augen haben, dann wird das zu einem Leben in Abkehr von dem alten Leben mit sich bringen, zu einem Leben in der Hingabe für Gott. Dann werden wir für Gott leben wollen, weil seine Liebe zu uns so groß war. Und dafür ist das Evangelium unsere Kraftquelle, sodass wir aus Dankbarkeit über die Erlösung in diesen guten Werken leben wollen. Und Paulus entfaltet diese Auswirkungen in vielen Lebensbereichen, Kapitel 4 bis 6, zum Beispiel auch, wenn es um Vergebung geht, was sehr entscheidend für uns ist als Christen. Wenn es um Vergebung geht, lass uns mal zu Kapitel 4 gehen, ihr kennt diese Verse. Kapitel 4, die Verse 31 und 32, wo Paulus sagt, alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Seid aber zueinander gütig, mitleidig und vergebt einander, so wie euch Gott in Christus Jesus auch vergeben hat. Wie kann man vergeben? Wie kann man Unrecht vergeben? Menschlich gesehen? Menschlich gesehen überhaupt nicht. Aber durch das Evangelium, wenn ich daran denke, wie viel mir in Christus vergeben ist, dann kann ich auch dahin kommen, dass ich loslasse, dass ich bereit bin zu vergeben und dass ich bereit bin, sogar Menschen Gutes zu tun, die an mir gesündigt haben. Durch das Evangelium kann ich das, wenn ich darauf schaue. Habe ich es vergessen, das Evangelium? Wer ich war ohne Christus, wer ich in ihm bin, kann ich, wenn jemand an mir sündigt, nur Früchte der Wut, der Rache und der Bitterkeit in mir aufkommen. Dann rechne ich alles auf, was Menschen mir angetan haben. Das ist ganz natürlich. Natürliche Reaktion des Fleisches in uns. Und seht, deshalb brauchen wir in allen Lebensbereichen den Blick auf das Evangelium, nicht nur einmal, wenn wir gläubig werden. Wir brauchen das Evangelium jeden Tag, täglich, immer und immer wieder, dass wir uns erinnern, wer wir waren ohne Christus, wer wir sind in ihm und was wir deshalb tun sollen. Und ich glaube, meine und unsere größte Herausforderung ist es, in allen Lebensbereichen auf das Evangelium zu schauen und das Evangelium anzuwenden. Wenn ich zum Beispiel als Vater versucht bin, voller Wut gegenüber meinen Kindern zu sein, weil sie mich verärgern, wie soll ich ihnen Liebe und Gnade und Barmherzigkeit schenken? Wie geht das? Ich kann das nicht selber in mir erwirken. Aber indem ich schaue auf das, wie viel Gnade, Liebe und Geduld Gott gegenüber mir hat, obwohl ich so schwach bin, dann kann ich auch meinen Kindern Gnade und Liebe und Geduld schenken. Und ich glaube, wir brauchen uns in diesem Kampf gegenseitig, dass wir uns als Gemeinde immer wieder helfen, den Blick aufs Evangelium zu richten. Seht, wir sind ja alle miteinander im Gespräch und wir erleben alle unsere Herausforderungen im Leben, was dann jeder von uns hat. Dass wir uns immer wieder hinweisen, schau mal, was Gott für uns getan hat. Wer wir waren ohne Gott, was wir sind in Christus, allein aus Gnade. Und wie wir deshalb jetzt in verschiedenen Lebenslagen, wie wir reagieren können zur Ehre Gottes, weil das Evangelium uns Kraft gibt, dahin zu kommen. Ich möchte schließen mit einer wunderbaren Geschichte aus der Bibel, die diese Verse aus Epheser 2 in diese drei Ws wunderbar illustriert. Es ist die Geschichte der Sünderin, die im Haus des Pharisäers Simon Jesus salbte. Ihr kennt bestimmt diese Geschichte. Wir werden in Lukas Evangelium noch dahin kommen. Ich liebe diese Geschichte. Sie steht in Lukas 7, 36 bis 50. Erinnert euch mal an diese Geschichte. Warum erwies diese stadtbekannte Sünderin, warum erwies sie im Gegensatz zu Simon Jesus so viel Liebe, sodass sie mit seine Füße mit ihren Tränen wusch und sie ihn mit Öl salbte? Warum erwies sie Jesus so viel Liebe? Was war der Unterschied zu ihr und Simon gewesen? Nicht der, dass sie eine größere Sünderin war als er, denn beide waren Sünder gewesen. Und es war wohl bei ihr viel offensichtlicher, dass sie eine Sünderin ist und in der Stadt ist das bekannt, als bei Simon. Aber beide waren in dem geistlichen Tod, in ihrem Zustand. Nur seht, Simon sah das in seiner Selbstgerechtigkeit nicht. Er sah es nicht, wer Gott ist und wer er ist. Und deshalb erzählt Jesus ihm eine Geschichte, um Simon das deutlich zu machen, warum sie ihm so viel Liebe erwies und er nicht. Lass uns das mal lesen in Lukas Kapitel 7, abschließend die Verse 40 bis 47. Lukas 7, die Verse 40 bis 47. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, zum Simon: Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er aber sagte: Lehrer, sprich. Ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Der eine schuldete 500 Denare, der andere aber 50. Da sie aber nicht zahlen konnten, schenkte er es ihnen beiden. Wer nun von ihnen wird ihn am meisten lieben? Simon aber antwortete und sprach: Ich nehme an, der dem das meiste geschenkt hat. Er aber sprach zu ihm: Du hast recht geurteilt. Und sich zu der Frau wendend, sprach er zu Simon: Siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen und du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Sie aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben. Sie aber hat, seitdem ich hereingekommen bin, nicht abgelassen, meine Füße zu küssen. Du hast mir mein Haupt nicht mit Öl gesalbt. Sie aber hat mit Salbe meine Füße gesalbt. Deswegen sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel geliebt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Vers 47 ist der Schlüssel der ganzen Geschichte. Diese Sünderin zeigte Jesus gegenüber so viel Liebe. Warum? Weil sie wusste, wie groß ihre Schuld ist und was Jesus ihr vergeben kann. Sie wusste, wer sie war und wie viel Schuld sie vor Gott hatte. Und sie wusste, wie viel Gott Gnade ihr schenken kann und dass die Gnade in Jesus zu finden ist. Und deshalb liebte sie Jesus viel und zeigte das auch mit ihrem Leben. Schaut, Simon ist das genau das Gegenteil. Simon hatte nicht vor Augen, welch großer Sünder er war, wer in Wahrheit Gott ist und wer er im Lichte Gottes war. Und deshalb richtet er in seinem Herzen diese Sünderin, diese Frau, und schaut auf sie herab in seinen Stolz. Und deshalb hat er nicht vor Augen, wie viel ihm Gott zu vergeben hat. Und schaut mal, und deshalb zeigt er so wenig Liebe Jesus gegenüber. Seht ihr in dieser Geschichte, wie entscheidend das ist, dass wir das Evangelium der Gnade Gottes für uns jeden Tag vor Augen haben? Vergessen wir, wer wir waren ohne Christus, wer wir sind durch ihn, werden wir Jesus wenig lieben in unserem Leben. Wie Simon, wir werden Jesus wenig Liebe erzeigen. Und man wird das sehen in unserem Umgang mit Menschen. Und ich frage euch, warum lieben wir Jesus so wenig? Und warum beweisen wir das oft genug? Warum haben wir die erste Liebe zu ihm verlassen? Warum? Weil wir nicht vor Augen haben, wer wir waren ohne ihn und was er Großes für uns getan hat. Und deshalb baden wir uns in unserer Selbstgerechtigkeit wie Simon. Und deshalb haben wir so wenig Liebe Jesus gegenüber. Deshalb vergiss nicht, wer du warst. Vergiss nicht, was du bist, allein durch Gnade. Und vergiss es nicht, wie du deswegen leben sollst. Und seht, deshalb gibt uns Gott diese Verse, uns als Christen und auch den Ephesern, damit wir beständig vor Augen haben, wie uns Gott in seiner Gnade durch Jesus Christus von der tiefsten Tiefe in die höchste Höhe emporgehoben hat. Und wenn wir das wahre Evangelium verstehen, bringt es einen ganz natürlichen Abkehr von diesem alten Leben mit sich hin zu einem Leben der Nachfolge und in der Liebe zu unserem Herrn. Und die Liebe zu unserem Herrn ist das Größte und Entscheidendste für uns Christen. Bis dahin, dass wir in alle Ewigkeit nicht aufhören werden, uns darüber zu verwundern, wie ein heiliger und gerechtiger Gott, der Sünde strafen und richten muss, wie ein solcher Gott es fertigbrachte, Sünder und Rebellen in seine Gegenwart zu führen, mit seiner Gnade zu beschenken, ohne dabei nicht mehr gerecht zu bleiben. Das ist ein Riesenwunder, ihr Lieben. Das ist das Wunder des Evangeliums in Jesus Christus. Lass uns aufstehen und lass uns beten. Herr Jesus, unermesslich ist das, was wir heute gehört haben, woraus du uns gerettet hast, von unserem Zustand der ewigen Verlorenheit, dass der gerechte Zorn Gottes über unser Leben stand. Und du hast dich erbarmt, bist in diese Tiefe hinabgestiegen auf unsere Erde als kleines Baby, hast dieses heilige Leben gelebt, sodass du für uns am Kreuz sterben konntest. Und den gerechten Zorn Gottes, der über unser Leben stand, völlig getilgt hast. Danke für deine Auferstehung, dass du lebst und dass du uns helfen kannst, dass das wieder neu groß wird, auch wenn wir es schon tausende Mal gehört haben, dass es uns groß wird, was du für uns getan hast. Wie groß die Gnade war von dir, Vater. Und dass wir dich deshalb mehr und mehr lieben und es mehr und mehr zeigen im Umgang mit unseren Nächsten, zu deiner Ehre und zu deiner Verherrlichung. Amen. Wir feiern gleich das Abendmahl.